Amerika schickt am 20. August seinen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson nach Berlin. Was er sagt, klingt tröstlich für Berliner Ohren.
To the survival and to the creative future of this city, we Americans have pledged in effect what our ancestors pledged in forming the United States, our lives, our fortunes, and our sacred honor.
Dem Überleben und der schöpferischen Zukunft dieser Stadt haben wir Amerikaner sozusagen das verpfändet, was unsere Vorfahren bei der Gründung der Vereinigten Staaten gelobt haben. Und zwar unser Leben, unser Gut und unsere heilige Ehre.
Die Krise löst einen Tränengas-, Wasserwerfer- und Lautsprecherkrieg aus. Sie führt zur Erschießung Flüchtender und zu barbarischen Evakuierungen, begleitet von einem hektischen Lärmdelirium, das an jemand erinnert, der sich im dunklen Keller Mut zupfeift.
Sinn hat, gegen uns zu toben. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei.
Als der Bundeskanzler am 22. August in Berlin eintrifft, reagiert die Bevölkerung kühl. Auf dem Flugplatz treffen sich Rivalen in der kleinen, Bundesgenossen in der großen Politik und sagen sich das.
Bundeskanzler, ich darf Sie namens des Senats, des Abgeordnetenhauses und der Bevölkerung von Berlin begrüßen. Es wird für den Chef der deutschen Regierung sicherlich von Interesse sein, wie sich die Maßnahmen, die Unrechtsmaßnahmen des 13. August in dieser Stadt ausgewirkt haben. Ich darf Sie noch einmal herzlich willkommen heißen.
Es liegen, Herr Regierender Bürgermeister, schwere Wochen und Monate vor uns. Wochen und Monate, die starke Anforderungen an uns alle stellen werden. Aber wir werden alle Widerwärtigkeiten meistern, wenn wir ein warmes Herz und einen kühlen Kopf behalten.
Im östlichen Parteijargon Friedensfeinde, Revanchisten. Die Sprache der Friedensfreunde dagegen klingt so.
Hinter den Männern im erdfarbenen Rock, meine Damen und Herren, hinter diesen Männern stehen die Lastkraftwagen mit den schweren Maschinen, Gewehren und den Scheinwerfern, den Flakscheinwerfern und Künden von der sieghaften Kraft. In diesem Augenblick wird der Genosse Lobenstein, der Kommandeur der hiesigen Einheiten, den Tagesbefehl verlesen.
Kampftruppenbataillone! Stillstand! Tagesbefehl an die Kampfgruppen der Arbeiterklasse in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin. Genossenkämpfer, Genossenkommandeure, die Kampfgruppen der Arbeiterklasse haben in hervorragender Weise dazu beigetragen, dass das Ausfalltor des westdeutschen Militarismus gegen die Deutsche Demokratische Republik zuverlässig versperrt und dem Kriegs- und Provokationsherd Westberlin ein sicherer.
Die Monumentalität der Ereignisse zwingt den Chronisten zu sparsamer Darstellung, verlangt nach einem trockenen Ton. Aber es muss gesagt werden, das mit geborgter Macht errichtete Bauwerk ist so obszön wie die Atombombe, ist so unsittlich wie der Stil, dessen sich die Pankower Kommentare bedienen, wenn sie davon sprechen.
Unsere prachtvollen Soldaten und Offiziere, unsere Volkspolizisten, unsere Kampfgruppen stehen gut bewaffnet, ruhig und kaltblütig an der Staatsgrenze, getragen von der Sympathie der Bevölkerung. Natürlich müssen wir sehr wachsam sein, sehr geschlossen, müssen noch Schwankende aufklären, müssen unverbesserlich in einer Weise zur Ordnung rufen, dass sie begreifen, dass jede feindliche Handlung gegen die Deutsche Demokratische Republik von uns sehr streng geahndet wird.
Das Tor ist zu, es wird nicht lange gefackelt. Die Schreihälse haben sich das selbst zuzuschreiben. Wer die Arbeiter- und Bauernmacht herausfordert, soll sich vorsehen. Mit Provokateuren wird nicht diskutiert, an der Grenze wird überhaupt nicht lange herumdebattiert. Und möchten die Westberliner, dass die anderen Übergänge noch offen bleiben, so mögen sie selbst den Provokateuren eins aufs Maul schlagen.
Jetzt sind die Rattenlöcher zu und der Speck wird ranzig.
Die Mauer in Berlin ist so unsittlich wie die Macht, die alte und junge Menschen in die nackte Angst und zum Sprung aus dem Fenster treibt. Sie ist so obszön wie das Spottlied, mit dem der SED-Rundfunk den Todessturz einer alten Frau, die das Sprungtuch verfehlt hat, besingt.
Bei Regen und bei Sonnenschein ist er stets guter Dinge. Doch neulich hat ihn wie gemein aus dem Konzept gebracht, die Leiche aus der Meisenstraße ab. Im Rias sprach man in der Nacht von einer toten Dame. Die sprang da aus dem vierten Stock, dem Rias zur Reklame. Herr Schmidt, der kriegte einen Schock. Was hat sie da gemacht? Die Leiche aus der Meisenstraße.
Was Wunder also, wenn sich an solcher Mauer die Geister zu scheiden beginnen. Die, die man rief, und jene, die seit Jahren rufen.
Zunehmend hört man das Wort Kompromisslösung, zunehmend auch die Stimmen für eine separate Lösung der Berlin-Frage.
Berlins regierender Bürgermeister nimmt dazu Stellung.
Ich halte es für eine Schwäche, dass man glaubt, in solchen Situationen wie jetzt die Dinge dadurch erleichtern zu können, dass man immer gleich davon spricht, welche Konzessionen man denn wohl anzubieten habe. Anstatt von der einzig vernünftigen Basis auszugehen, wenn der Frieden bewahrt werden soll, und das wollen wir doch hoffentlich alle, trotz der großen Spannungen, die es in der Welt gibt, dann kann der Ausweg nie darin liegen, dass die eine Seite immer zu Konzessionen aufgefordert wird, aber sich selbst auch noch aufgeilt an diesem Wort von den Konzessionen, wie es bei Teilen der öffentlichen Meinung in der westlichen Welt ist. Der Fall ist.
Er sagt das rückblickend auf die Konferenz der blockfreien Staaten in Belgrad. Mit magerem Ergebnis trennten sich die Partner, einig auch darin, von Deutschland nur im Plural zu sprechen.
Ein Publizist von Rang, auch für Ulbricht wohl nicht verdächtig, Faschist zu sein, Professor Eugen Kogon, stellt nach dem 13. August die folgende Betrachtung an.
Leider darf man nicht hoffen, dass das Ulbricht-Regime aus eigenen Stücken zur Einsicht besserer Wege aus seinen Bedrängnissen käme, als es die gegenwärtigen sind, die es verbissen geht. Man muss die Welt daher darüber aufklären, was sich zwischen Elbe und Oder-Neiße zur Zeit an besonderer Vergewaltigung der Menschenrechte und der Menschenwürde immer als Volksvorteil und Geschichtsfortschritt und Abwehr von Friedensfeinden ausgegeben zuträgt. Über der Freiheit Berlins soll das Stück Erleichterung nicht vergessen werden, dass man den Deutschen im weiten Umkreise Berlins vielleicht doch erwirken kann, wenn erreicht wird, dass außerhalb der Demarkation bekannt wird, was geschieht, und dadurch innerhalb die Ratsamkeit erkannt, nicht jede Rücksicht fallen zu lassen, weil jetzt eine Mauer durch Berlin gezogen ist.
Wie schon gesagt, liefern sich die Parteien in der Endphase des Wahlkampfs wenig faire Gefechte. In Hagen hatte Dr. Adenauer behauptet und einen Tag später dementiert:
Alles, was seit dem 13. August geschehen ist, ist eine beabsichtigte Wahlhilfe Chruschtschows für die SPD.
Brandt erwidert:
Der alte Herr erfasst die Situation nicht mehr.
Und Erich Mende führt den Wahlkampf unter der Parole:
Kein Zusammengehen mit der SPD, jedoch Koalition mit der CDU-CSU ohne Konrad Adenauer. Weniger deutlich, aber dem Inhalt nach gleich, sagt Mende das so.
Die Freie Demokratische Partei stellt an die CDU die Frage, ob sie dem im 86. Lebensjahr stehenden Bundeskanzler bei allem Respekt und bei aller Hochachtung vor dem Alter noch zumuten kann, die schwere Bürde des Amtes auch noch in einer vierten Bundesregierung zu tragen, oder ob es nicht besser wäre, die Verantwortung auf andere Schultern zu verlagern.
Die Sozialdemokraten argumentieren:
Wir werden in den kommenden Monaten die Rechnung präsentiert erhalten für den verlorenen Krieg, für manches Versäumnis, vor allem auch für manche Augenwischerei. Wir werden sehen, dass es sich nicht lohnt und dass es unwürdig war, wenn man unserem Volk Zuckerwasser statt klaren Weins eingeschenkt hat. Wir werden diese Belastung nur bestehen, wenn wir in den Lebensfragen zusammenarbeiten.
So wählt am 17. September der westdeutsche Bürger sein viertes Parlament. Die CDU verliert die absolute Mehrheit, Stimmengewinner sind die SPD und die FDP. Während man in der Bundesrepublik erregt die Stimmen zählt, verlieren die Welt und der Frieden ihre beste Stimme, Dag Hammarskjöld.
Seine Maschine stürzte aus ungeklärter Ursache nahe des Flugplatzes Ndola im Urwald des Kongos ab.
Hammarskjölds Versuch, die ehemalige belgische Kolonie ungeteilt unter die Herrschaft der kongolesischen Zentralregierung zu bringen, ist damit vorerst gescheitert. Wie sehr diese Nachricht erschüttert, verraten die Worte Eugen Gerstenmeiers.
Das dunkle Herz Afrikas hat ein edles Opfer gefordert. Dag Hammarskjöld starb, wie er lebte. Er war unterwegs, um Frieden zu machen. Um Menschen, die sich seit Monaten in blutigen Kriegen zerreiben, auf den Weg des Friedens und der Ordnung zu bringen.
Der Ostblock beharrt mit noch größerem Nachdruck darauf, den Generalsekretär durch eine Troika zu ersetzen, ein Dreierkollegium. Man vertagt die Entscheidung bis zum April 1963 und einigt sich auf den Burmesen Utant.
Am Morgen nach der Bundestagswahl erklärt Dr. Adenauer, er beabsichtige nicht, das Feld kampflos zu räumen. Die in einer Pressekonferenz an ihn gerichtete Frage nach der Koalition mit der FDP beantwortet er.
Aus leicht erklärlichen Gründen bin ich nicht dafür, dass eine Partei, insbesondere nicht meine Partei, nun allein eine Regierung trägt, denn dann knüpfen sich an ihren Namen die enttäuschten Hoffnungen allein, meine Damen und Herren. Und Enttäuschungen sind ja unausweichlich, namentlich in einer so bewegten Zeit wie der unseren. Und deswegen ist es sehr viel besser, wenn man die Enttäuschungen mit anderen teilt.
Es bleibt der September noch erwähnenswert,
weil mit dem syrischen Putsch die Vereinigte Arabische Republik auseinanderbricht, weil General Klee, wenn auch privat, äußert, man müsse die DDR als Realität betrachten und weil der türkische Ministerpräsident Menderes hingerichtet wird.
Im Oktober liefert Moskau die Schlagzeilen für die Außenpolitik.
Hier sagt Chruschtschow auf dem 22. Parteikongress Sowjetrusslands höchsten Lebensstandard für 1980 voraus. Und hier räumt er den Stalinismus vollends aus dem Weg, den zu gehen er entschlossen ist. So bedeutend diese Abrechnung war,
schreibt Wolfgang Leonhard,
so klar kam allerdings auch die Begrenzung zum Ausdruck. Die ganze Schuld wurde auf Stalin, Jeschow, Molotow und Kaganowitsch abgewälzt, ohne zu erwähnen, dass einige der heutigen Sowjetführer, wenn auch sicher in geringerem Maße, sich an den damaligen Säuberungen beteiligt hatten. Trotzdem ist auf dem 22. Parteikongress eine entscheidende Zäsur in der Geschichte des Sowjetkommunismus vorgenommen worden. Entscheidend nicht nur für Russland, sondern auch für die 87 kommunistischen Parteien der Welt.
Die Leiche Stalins wird aus dem Mausoleum verbannt, sein Denkmal gestürzt. Die Ostblockstaaten, mit Ausnahme von Albanien und China, folgen dem Beispiel. Am 30. Oktober schließlich nehmen die Sowjets ihre Atombombentests wieder auf. Die Menschheit starrt erschreckt auf die Geißel des Erdkreises, die diesmal in Gestalt einer 57-Megatonnen-Bombe über Nowaja Semlja explodiert. In der Bundesrepublik und damit im Dickicht der Koalitionsverhandlungen tritt Heinrich von Brentano von seinem Außenministerposten freiwillig zurück.
Ein Außenminister kann auch nur arbeiten, wenn er selbst die Verantwortung trägt. Und ich bin nicht entschlossen, diese Verantwortung mit irgendjemand zu teilen. Wir können nicht einer Koalition zuliebe das Grundgesetz aufgeben. Dankeschön.
Diese Koalitionsverhandlungen nennt Theodor Eschenburg eine würdelose Balgerei um die Macht. Zahlreiche Kommentatoren verweisen auf den missachteten Wunsch des Wählers. Und es hat nicht an prominenten Stimmen gefehlt, die den Koalitionsvertrag mit seiner befristeten Kanzlerschaft verfassungsrechtlich bedenklich nannten. Unter ihnen die Professoren Theodor Eschenburg und Dolf Sternberger. Auf diese Frage in einem Fernsehinterview angesprochen, erwidert der Kanzler:
Ich würde sagen, das ist dumm.
Dieses Dokument hatte Dr. Adenauer zuvor als FDP-Papier bezeichnet. Am 7. November, nach siebenwöchiger Krise, ist Konrad Adenauer mit knappem Ergebnis wiedergewählt worden. Richard Tilenius nennt es einen Pyrrhus-Sieg.
Erich Mende, FDP.
Gerade weil ich in den letzten Wochen oft getadelt, gescholten, karikiert, aber auch gelobt wurde, möchte ich ein demokratisches Prinzip am Ende dieser Entscheidung hier nennen. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages hat entschieden, und ob diese Entscheidung einem sympathisch ist oder nicht, es ist das Gesetz der Demokratie, dass die Minderheit diese Entscheidung respektiert. Nur so kann eine Demokratie funktionieren.
Franz Josef Strauß, CSU.
Habemus Papam, eine Entscheidung ist gefallen, damit kann jetzt endlich die Arbeit weitergehen. Die Mehrheit war knapp, aber der Bundeskanzler hat die Wahl angenommen. Sicherlich hat sich eine Reihe von Abgeordneten der FDP, aber auch der eine oder andere in der CDU-CSU, der Stimme enthalten. Ich nehme an, dass die Notwendigkeiten und der Druck der praktischen Arbeit dazu beitragen werden, die in den vergangenen Wochen entstandenen Wogen zu glätten.
Fritz Erler, SPD.
Heute ist nach übereinstimmender Meinung aller Beobachter die schwächste Regierung zustande gekommen, welche die Bundesrepublik Deutschland in der kurzen Geschichte seit 1949 bisher hatte. Dr. Konrad Adenauer hat insgesamt nur 9 Stimmen mehr als die vorgeschriebene Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhalten. Die bisherigen Koalitionsverhandlungen haben nicht zu einem gegenseitigen Vertrauen geführt, sondern das Misstrauen eher geschürt. Die Koalition ist in sich brüchig.
Die wegen der Reise Adenauers nach Amerika zunächst verschobene Regierungserklärung verließ anstelle des inzwischen erkrankten Bundeskanzlers am 29. November Vizekanzler Erhard. Zum ersten Male fordert der Kanzler Maßnahmen, die tief in das Leben jedes Bürgers eingreifen. Zum ersten Mal ist nicht die Rede vom Wohlstand.
Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Verpflichtungen in der NATO zu erfüllen. Wir werden zu diesem Zweck die Wehrdienstpflicht auf 18 Monate verlängern müssen und wir werden die für die Erhaltung unserer inneren und äußeren Sicherheit erforderliche Gesetzgebung umgehend zu verabschieden haben. Das Grundgesetz bedarf der Ergänzung, um für den Fall Vorsorge zu treffen, dass der Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung unseres Staates bedroht werden. Viele der Maßnahmen, die die Bundesregierung treffen muss, werden tief in das Leben jedes einzelnen Deutschen eingreifen.
Dem folgt die erste Debatte des 4. Bundestags. Sie wurde für die SPD von Willy Brandt eröffnet.
Deutschland war 1945 besiegt. Es wurde 1949 politisch organisiert. Und 1962 wird sich entscheiden, ob seine Teilung besiegelt wird. Nach 12 Jahren Bundesrepublik müssen wir Wünsche als Illusionen erklären. Die bisherige Wiedervereinigungspolitik ist gescheitert. Es gibt heute offensichtlich keinen erkennbaren Preis für die Wiedervereinigung außer dem der Aufgabe der Freiheit.
Heinrich von Brentano antwortet ihm.
Wir haben darauf vertraut, dass die Welt sich dieses Anliegens eines großen Volkes annehmen wird. Wir haben damit gerechnet, dass die Sieger des Weltkriegs sich am Verhandlungstisch zusammenfinden würden, um diesen Unrechtstatbestand zu beseitigen. Ein Unrechtstatbestand, dessen Bestehen und Fortdauer den Frieden in der ganzen Welt gefährdet. Bis zur Stunde haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt. Aber meine Damen und Herren, ich widerspreche dem Herrn Kollegen Brandt, wenn er an diese Feststellung die Folgerung knüpft, die Wiedervereinigungspolitik sei gescheitert.
Und was dem Außenminister von Amts wegen zu sagen versagt blieb, das sagt er jetzt als neuer Fraktionsvorsitzender.
Wir Deutsche empfinden es manchmal mit Bitterkeit, dass die große Organisation der Vereinten Nationen sich in tagelangen Diskussionen mit der beklagenswerten Unordnung in anderen Teilen der Welt beschäftigt und dass diese Organisation, die den Frieden und der Freiheit in allen Teilen der Welt gleichermaßen verpflichtet ist, zu den deutschen Problemen schweigt.
Einig sind sich die Parteien darüber, dass es keine von der Deutschlandfrage getrennte Berlin-Lösung geben darf. In Jerusalem wird am 11. Dezember Adolf Eichmann zum Tode verurteilt. In allen 15 Punkten der Anklage für schuldig erklärt, wiederholt Eichmann:
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Er legt die ihm zugestandene Berufung ein.
In Neu-Delhi bringt die Dritte Weltkirchenkonferenz neue reformatorische Impulse. Die russische Orthodoxie wird in den Ökumenischen Rat aufgenommen.
Das Jahr ist am Ziel. Es hat Gutes gebracht und Schlechtes, aber des Schlechten war mehr. Revolutionen, Kriege und Katastrophen haben hohe Opfer gefordert. Wir müssen ihrer in Stille gedenken und mit ihnen jener, die uns als vertraute Bekannte 1961 verließen. Unter ihnen Sir Thomas Beecham, Gary Cooper, Ernest Hemingway, Walter Frank, Jakob Kaiser, Werner Jaeger, Hinrich Wilhelm Kopf, Hans Seidel, Hugo Hirsch, Leonhard Frank, Albin Skoda, Friedrich Domin, Aribert Wäscher, Grandmar Moses, Ernst Buschor, Rudolf Pechel, Alfred Happ, Graf Berge von Trebs und Jochen Wimmer. Ein langer Zug, der von uns ging, ein langer Zug, der uns begleiten wird. Und weil ein Jahr keine sentimentalen Zäsuren kennt, 1960 zündete de Gaulle am dritten Weihnachtstag eine Atombombe, darf auch der Schritt des indischen Ministerpräsidenten Nehru weniger überraschen als vielleicht enttäuschen. Als der Gerechte der Welt verleibte am 18. Dezember nicht sehr gerecht Indien die portugiesische Kolonie Goa mit Waffengewalt ein. Für Deutschland aber war 1961 mehr als zuvor ein entscheidendes Jahr. Professor Goloman wertet es so.
Es ist in unserem Bewusstsein, dass sich etwas entschieden hat. Wir wissen nun, was wir seit Jahren wohl schon hätten wissen können und sollen, dass die deutsche Politik so große, wohltuende Erfolge sie nach Westen hin erreicht hat und weiter erreichen mag, nach Osten hin, und wer Osten sagt, meint ein großes Stück von Deutschland mit, nichts erreicht hat und auf diesem Weg nichts erreichen konnte. Dass der Macht auch unseres stärksten Bundesgenossen Grenzen gesetzt sind, so wie das Gleichgewicht des Schreckens einmal liegt, dass da, wo das Recht nicht erzwungen werden kann, nichts bleibt, als in Verhandlungen zu geben und zu nehmen und durch guten Willen den erstickenden Griff des Unrechts zu lockern.
In der Tat, die Bundesrepublik spürt nachdrücklicher als in allen Jahren zuvor die Gegenwart jenes anderen Deutschlands, dessen sogenannte Friedensfreunde, hier ist es wieder einmal Gerhard Eisler, dieses Ziel im Auge haben.
Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, die bleibt nun rot und wird für immer rot bleiben. Und ich hoffe und ich weiß, dass auch einmal die rote Fahne der Arbeiterklasse über ganz Deutschland weht.
Wir werden sehen. Wie sagte Professor Erhard?
Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit bleibt das unverrückbare Ziel der deutschen Politik, auch wenn wir heute noch keinen Zeitpunkt für eine Verwirklichung angeben können.
Zum Jahreswechsel tauschen die Großen in Ost und West Glückwunschtelegramme aus.